Ein Werbemanager ist gestorben und kommt zu Petrus vor die Himmelstür. Der fragt ihn, wollen Sie in den Himmel oder in die Hölle? Da entgegnet der Werbemanager, ja, kann ich mir Himmel und Hölle vielleicht mal anschauen, das würde mir die Wahl etwas erleichtern. Sicher, antwortet Petrus und zieht mit dem Werbemanager los. Zuerst kommen sie auf eine große Wiese, auf der viele Menschen in kleinen Gruppen zusammensitzen. Sie singen Lieder, sind vergnügt und die friedliche Atmosphäre wird von Harfenklängen untermalt. Das ist der Himmel, sagt Petrus. Sie gehen weiter. Dann sehen sie vor sich einen großen Swimmingpool. Es herrscht Partystimmung, den Menschen im Pool werden von leicht bekleideten Mädchen Drinks serviert und Petrus sagt, das ist die Hölle. Also, wo wollen Sie hin? Für was entscheiden Sie sich? Tja, sagt der Werbemanager, also, wenn das wirklich so ist, dann möchte ich gern in die Hölle. Kaum hat der Werbemanager diese Worte gesagt, biegen um die Ecke zwei grässliche Teufel, die nach Schwefel stinken. Sie zerren den Werbemanager mit sich, er wehrt sich heftig, aber er landet in einem großen Topf mit kochendem Öl. Hey, ruft er empört, was soll das? Vorhin sah das hier noch ganz anders aus, so mit Pool und Mädchen und Drinks. Tja, entgegnet einer der Teufel, da sind sie wohl unserer Werbeabteilung auf den Leim gegangen. Ihr Lieben, wenn wir heute über Ehesexualität und unsere Begierden nachdenken, dann werden einige von uns wahrscheinlich auch feststellen, dass sie da völlig falschen Bildern erlegen sind. Unsere Illustrierten triefen inzwischen ja vor Sex. Ein Großteil der Titel, die im Radio gehört werden, besingt Lust und Begierde, notdürftig verpackt in eine Botschaft der Liebe. Im Fernsehen läuft kaum noch ein Film ohne Nacktszenen und man hat inzwischen ausgerechnet, dass der Durchschnittsbürger im Lauf seines Lebens etwa 100.000 solcher Szenen sieht. Sexualität fasziniert unsere Gesellschaft. Menschen leben für Sex, töten für Sex und sterben aufgrund von Sex. Wenn wir Worte finden wollen, um zu beschreiben, wie heute mit Ehe und Sexualität umgegangen sind, dann können wir, denke ich, keine besseren finden als Jeremia. Der Prophet sagte bereits im 7. Jahrhundert vor Christus zu seinem Volk, wie feiste, geile Hengste seid ihr geworden, jeder wiehert nach der Frau des anderen, sollte ich das hingehen lassen, sagt der Herr, sollte ich einem solchen Volk nicht Vergeltung üben? Treue ist heute für bestimmte Leute lediglich ein Mangel an Gelegenheit. Und moralische Bedenken halten sie schlicht für einen Erziehungsfehler ihrer Eltern. Es gibt inzwischen sogar Agenturen, die einen Seitensprung vermitteln und andere, die das Alibi dazu liefern. Hollywood lässt den freien, leichten Lebensstil des Ehebruchs glitzernd und erstrebenswert erscheinen, aber es ist eine eklatante Lüge. Ehebruch verursacht Schmerz. Wie konntest du mich nur so betrügen, klagt eine Ehefrau. Und ein Ehemann fragt, wie konntest du mich so anlügen und mein Vertrauen missbrauchen? Der Schmerz sitzt tief, unerträgliche Qualen. Hier ist nicht nur ein Schwur gebrochen worden, hier wurde dem Partner Gewalt angetan. An ihm nagt vielleicht gar nicht so sehr die neue Beziehung des anderen. Nein, es ist der damit verbundene Betrug, die Unehrlichkeit, die Untreue. Sie quält und greift unser Selbstwertgefühl an. Alle Beteiligten sind im Grunde Verlierer, denn alle Beteiligten leiden. Jeder hat Angst. Und führt der Ehebruch wie so oft zu einer Scheidung, dann kann der Schmerz sogar ein Leben lang andauern. Ich glaube, dass Jesus genau diesen Schmerz uns ersparen möchte, wenn er in der Bergpredigt auch dieses heikle Thema anspricht. Er weiß, dass Sexualität unser Leben bereichern kann, aber er kann es auch zerstören. Und darum sagt Jesus in Matthäus 5, ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle geworfen zu werden. Bisher hieß es, wer sich von seiner Frau trennen will, muss ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau trennt, außer sie hat ihrerseits die Ehe gebrochen, der treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine Geschiedene heiratet, wird zum Ehebrecher. Dieser Abschnitt hat viele Menschen dazu veranlasst zu glauben, Jesus sage hier, eine Frau begehrlich anzusehen sei dasselbe wie mit ihr die Ehe zu brechen. So klingt das vielleicht im ersten Augenblick. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann finden wir etwas anderes. Das griechische Wort für Begierde bezieht sich an dieser Stelle nicht darauf, dass wir uns manchmal von attraktiven Vertretern des anderen Geschlechts angezogen fühlen. Das ist ganz menschlich und wird von Jesus nicht verworfen. Wie sonst sollten wir jemals den richtigen Partner kennenlernen, wenn wir ihn nicht sympathisch finden dürfen und uns von ihm angezogen fühlen? Ich jedenfalls fand meine Frau auf den ersten Blick einfach klasse. Und wenn du dich mal an einem schönen Gesicht erfreust oder einen muskulösen Körper bewunderst, dann ist das völlig in Ordnung. Nein, das griechische Wort meint nicht den ersten Blick. Und Jesus verwirft ihn auch nicht. Sondern es geht um den zweiten, dritten und vierten Blick. Der Blick, mit dem wir den anderen verführen wollen und in Gedanken ausziehen. Deswegen ein paar Worte an die Männer. Der zweite Blick für Männer. Es ist der Blick, mit dem wir sagen, ich würde, wenn ich nur könnte. Das ist es, was Jesus nicht gefällt und was auch nicht zu Menschen passt, die Gottes Kinder heißen. Liebe schaut dem anderen in die Augen. Die Begierde blickt verstohlen auf die Körperteile darunter. Liebe schätzt den anderen als Person. Die Begierde setzt den anderen als Objekt herab. Martin Luther hat vor langer Zeit die Grenzen einmal zwischen dem normalen Blick und dem begehrlichen Blick so formuliert. Du darfst jede Frau ansehen und dich an ihr erfreuen, nur nicht genauso wie an deiner eigenen Frau. Im Unterschied zu heute wurde zur Zeit Jesu praktisch ausschließlich Frauenehebruch zur Last gelegt. Ein Mann, selbst ein verheirateter Mann, konnte mit anderen Frauen schlafen, auch mit Sklavinnen und Prostituierten und wurde dafür meistens nicht belangt. Aber einer Frau war nur Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann gestattet und wenn sie beim Ehebruch erwischt wurde, bezahlte sie dafür mit dem Tod. Umso überraschender ist es, dass Jesus sich hier tatsächlich zunächst an die Männer wendet. Er weiß nämlich, dass Männer bei den Blicken viel gefährdeter sind als die Frauen. Irgendwie werden wir Männer manchmal von unseren Augen gesteuert und dann kann es sogar passieren, dass wir all unsere Versprechen und all unsere Verpflichtungen vergessen. Wie oft habe ich schon von gescheiterten Männern gehört, meine Gefühle zu befriedigen ist mir im Moment wichtiger, als meine Verpflichtungen zu Hause zu erfüllen. Und es ist mir auch egal, ob ich andere Menschen verletze, im Augenblick muss ich mal an mich selbst denken. Die meisten Menschen halten die Begierde zunächst für ganz harmlos. Sie verfahren nach dem Motto, die Gedanken sind doch frei, da passiert doch nichts. Aber wenn wir diese Worte von gerade hören, dann werden wir merken, da passiert schon eine Menge. Denn wie schnell vergessen wir, dass die Schlacht um die sexuelle Reinheit, die Schlacht um unsere Ehen in unseren Köpfen gewonnen oder verloren wird. Und wie leicht übersehen wir, dass der Ehebruch nicht erst im fremden Bett anfängt, sondern schon in unseren Gedanken. Und wenn du jetzt hier sitzt und merkst, dass auch dein Verstand ständig träumt und Pläne macht und verführt, dann möchte ich dir Mut machen, ihn heute von Jesus reinigen zu lassen. Wie jede andere Sünde kannst du Jesus auch dafür um Vergebung bitten und er wird dir vergeben. Jesus lädt dich heute ein neuer Mensch zu werden, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der anderen wieder in die Augen schauen kann, ohne Hintergedanken. Ein Mann, der Frauen respektiert und ihnen Wertschätzung entgegenbringt. Denn darin liegt ja das größte Problem der Begierde. Sie führt durch die ganzen Bilder in unserem Kopf dazu, dass wir ein völlig falsches Bild von Frauen bekommen. Und wenn es so weit kommt, dass du süchtig wirst nach Pornografie, dann kann es sogar sein, dass du deine Fähigkeit völlig verlierst, Frauen zu lieben. Darum komm zu Jesus und lass dein Denken verändern. Lern die Welt und auch die Frauen wieder mit den Augen Jesu zu sehen. Ein kleiner Einschub, der zweite Blick für Frauen. Viele Frauen sagen, dass sexuelle Begierde ein ausschließlich männliches Problem sei. Frauen schauen den Männern doch nicht gierig hinterher. Doch was ist denn mit den ganzen anderen Bildern von Traummännern in euren Köpfen? Nehmen wir zum Beispiel solche seichten Frauenromane und romantische Filmschnulzen. Eine einsame, missverstandene Frau wird von einem Mann namens Mark gerettet. Er flüstert ihr ins Ohr, dass sie die Frau seiner Träume ist. Dann fahren sie mit einem Boot dem Sonnenuntergang entgegen und Mark verspricht ihr, dass er sie auf ewig lieben, sie beschützen und für sie sorgen wird. Viele Frauen befriedigen mit solchen Büchern und Filmen ihre emotionalen Bedürfnisse. Mark gibt ihnen das Gefühl, geliebt und wertgeschätzt zu werden und etwas ganz Besonderes zu sein. Aber Mark ist nicht real. Und darin liegt ein Problem. Er ist ein Produkt deiner Fantasie. Er ist ein Objekt, das deinen weiblichen Wünschen entspricht und daher einen zweiten, dritten und vierten Blick wert. Und selbst wenn du dir solche Filme nicht anschaust, hast du vielleicht schon hier und da mal gedacht, die da, die hat den perfekten Mann abbekommen und ich? Denk mal darüber nach, ob dieser Blick auf Mark nicht doch etwas gemeinsam hat mit dem Blick, den manche Männer leicht bekleideten Frauen nachwerfen. Denn die Rolle von Mark kann kein Mann dieser Welt erfüllen. Genauso wenig wie keine Frau dieser Welt in Wirklichkeit so gut aussehen kann, wie die Fotos im Internet oder in Zeitschriften uns erzählen wollen. Die schlechte Nachricht ist daher leider, dass Frauen und Männer Probleme mit der Begierde haben in dieser Welt. Die gute Nachricht ist allerdings, dass wir alle durch Jesus gereinigt und frei werden können. Darum zweitens, was schlägt Jesus denn vor? Ein Blick ins Himmelreich. Viel zu viele Menschen sind schon bei dem Versuch gescheitert, mit bloßer Willenskraft ihre sexuellen Triebe in den Griff zu bekommen. Augustinus ist einer von ihnen. Er lebte im 4. Jahrhundert nach Christus und erfand das Zölibat. So nennt man das, wenn Priester nicht heiraten dürfen, bis heute. Aber selbst das Zölibat, ein Kloster, oder die Einöde können dich nicht davor bewahren, dass die Bilder in deinem Kopf wieder hochkommen und neue Begehrlichkeiten in dir wecken. Darum kann es heute nicht allein darum gehen, dass wir unser Verhalten ändern. Das Verlangen nach dem zweiten Blick wird doch aus unserem Innern gesteuert. In unseren Köpfen und Herzen muss sich etwas ändern, sagt Jesus, wenn wir wirklich frei werden wollen und anders leben wollen. Wie ernst unsere Lage dabei ist, macht Jesus mit ein paar spitzen Bemerkungen deutlich. Er sagt, wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es doch raus und wirf es weg. Ich glaube nicht, dass Jesus das so wörtlich gemeint hat. Er hat übertrieben, damit wir endlich wach werden und verstehen, worauf es ankommt. Jesus tritt hier nicht dafür ein, dass wir jeden schuldig gewordenen Körperteil an uns abschneiden, um als blutiger Stumpf ins Himmelreich zu rollen. Wir sollen vielmehr aufhören, unseren Körper für Sünden zu bestrafen, für die unser Kopf oder wir könnten auch sagen, für die unser Herz verantwortlich ist. Die Begierde sitzt in unserem Herzen und deshalb sagt Jesus, wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Natürlich ist auch unser Körper daran beteiligt, doch der eigentliche Schuldige sitzt tief in uns drin, in unserer Fantasie, im Kopf. Der Kopf gaukelt uns vor, dass wir innerlich leer sind. Wir müssen mal wieder was empfinden. Wir haben schon so lange kein Abenteuer mehr erlebt. Ach, wie schön wäre es, mal wieder etwas zu begehren. Doch wie der türkische Honig im Buch von der König von Narnia, macht uns die Begierde niemals satt. Sie führt vielmehr dazu, dass wir immer mehr haben wollen. Das Verlangen wird so stark, dass wir bereit sind, alles dafür zu geben. Doch wer kann uns retten, wenn wir an der Begierde so kleben? Was kann uns wirklich helfen, um aus dieser Sucht und diesem Verlangen herauszukommen? Ich glaube, dass Jesus das kann, indem er unsere Blicke auf das Himmelreich lenkt. Denn das Leben mit Gott gleicht einem Abenteuer. Es gibt täglich Neues zu entdecken. Und die Leere in uns schwindet mit jedem Tag, den wir mit Gott in seinem Reich verbringen. Wenn du zweifelst, ob du wirklich liebenswert bist und einmal einen Partner fürs Leben finden wirst, dann darfst du bei Jesus lernen, dass du doch längst etwas ganz Besonderes bist. Für ihn bist du so wertvoll, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und wenn du dich für Jesus und sein Reich öffnest, wirst du merken, wie er mehr und mehr in dein Leben und Denken einzieht. Er steht mit seinem ganzen Reichtum vor deiner Herzenstür und klopft schon ganz lange an. Zu diesem Reichtum gehören Liebe, Freude, Geduld, Treue, Selbstbeherrschung und vieles andere mehr. Und hast du bei diesen Worten gemerkt? Das sind alles Dinge, die du sehr gut im Umgang mit deiner Begierde gebrauchen kannst. Liebe, Freude, Geduld, Treue, Selbstbeherrschung. Und wenn du dein Herz dann zusammen mit Jesus auf diesen Himmel ausrichtest, dann wirst du entdecken, dass du tatsächlich zu etwas ganz Aufregendem berufen bist. Du bist von nun an ein wichtiger Teil in Gottes Reich. Sein Reich ist ein wunderbarer Ort, wo du deine Energie in sinnvolle Bahnen lenken kannst. Du kannst bei Jesus etwas so Wichtiges finden, dass du all deine Begierde in diese Sachen hineinstecken kannst. Vielleicht kommst du dir ja schon lange vor wie ein Fisch, der dauernd nach irgendwelchen Ködern schnappt und doch immer wieder enttäuscht wird. Du würdest es ja gerne lassen, danach zu greifen, aber mangels Alternativen kommst du einfach nicht aus diesem Muster raus. Doch nun kannst du bei Gott etwas finden, dass du noch mehr willst als diese Köder. Ich hoffe, dass du merkst, dass es Jesus nicht darum geht, dass du alle deine Wünsche und Begierden heute Morgen begräbst. Es geht vielmehr darum, dass du dich einem größeren, besseren und mächtigeren Wunsch hingibst. Es geht im Leben nicht darum, eine von Gott geschenkte Energie zu dämpfen und auszulöschen. Es geht Jesus darum, sie zu kanalisieren, sie zu bündeln und auf etwas zu richten, das schön, rein, wahr und gut ist. Genau das möchte Jesus jetzt mit deiner Begierde tun, wenn du ihn lässt. Er verwandelt sie in etwas Positives, das dich mit Gott, mit anderen Menschen und mit der Welt verbindet. Darum drittens, Einblick in Gottes Maß für Begierde. Wir haben zu Beginn gehört, dass der erste begehrliche Blick durchaus ein großes Geschenk Gottes ist. Wir sind einfach Geschöpfe mit starken Gefühlen und das ist gut so. Aber woran können wir erkennen, dass wir vielleicht dabei sind, die guten Grenzen zu überschreiten? Gibt es ein Maß, an dem wir uns orientieren können, damit unsere Beziehung in Zukunft besser gelingt? Ich möchte dir dazu ein Hilfsmittel vorstellen, das mir immer sehr geholfen hat. Stell dir einfach ein Dreieck vor, dessen Spitze in den Himmel zielt. Die Grundlinie des Dreiecks stellt deine Beziehung am Anfang dar. Ihr kennt euch noch nicht gut, die Freundschaft ist noch nicht verbindlich, körperlich seid ihr euch noch nicht nahe gekommen. Nun wollt ihr allerdings in eurer Beziehung weiterkommen, aber ihr wisst nicht, welches Tempo richtig ist. Dann achtet doch in Zukunft auf dieses Dreieck, das sich sehr stark an den biblischen Weisungen orientiert. Es sagt, wenn das Maß an Verbindlichkeit steigt, kann auch das Maß an körperlicher Intimität steigen. Im besten Fall sollte sich der Anstieg von beidem entsprechen. Beim ersten Date ist die Beziehung zum Beispiel noch kaum verbindlich und daher ist ein Kuss nicht angemessen. Doch wenn das Maß an Verbindlichkeit steigt, kann es auch zu mehr körperlicher Nähe kommen, weil sich beide ihres wahren Wertes bewusst sind und sich nicht mehr dauernd etwas beweisen müssen. Dass die beiden Schenkel an der Spitze zusammenstoßen, zeigt, dass der höchste Grad an körperlicher Intimität nur im Zusammenspiel mit dem höchsten Grad an Verbindlichkeit aufrechterhalten werden kann. Darum gehört der Geschlechtsverkehr nach der Bibel in die Ehe. Lasst ihr euch auf sexuelle Aktivitäten ein, ohne in einer verbindlichen Partnerschaft zu leben, dann ist die Gefahr groß, dass ihr es später einmal bereut, wenn ihr vor dem Altar steht und einen anderen heiratet. Mich hat dabei einmal sehr beeindruckt, was eine Frau bei einem Eheseminar erzählte. Sie sagte: Mein Verlobter hatte früher Geschlechtsverkehr mit anderen Frauen. Das hat mich tief verletzt, weil ich mich für ihn aufbewahrt habe. Aber damals war er jung und seit er Jesus nachfolgt, hat er sich total verändert. Wir haben bis zur Ehe gewartet. Doch eines muss ich gestehen. Als ich eines Tages mit Gott darüber gesprochen habe, begriff ich, dass mich das immer verfolgen wird, denn es ist ein Teil seiner Seele. Ich glaube, diese Frau hat recht. Wir haben es nämlich nicht nur mit unserem Körper zu tun, wir haben auch eine Seele. Paulus sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Darum ist der Umgang mit Sexualität so ein wichtiges Thema. Aber dieses Dreieck illustriert uns auch noch etwas anderes, das viele von uns vielleicht noch nie gehört haben. Nicht jede Art von körperlicher Nähe ist schlecht, wenn man eine Beziehung aufbaut. Im Jugendkreis hatten wir früher einen jungen Mann, der sagte, er würde seine Freundin bis zum Hochzeitstag nicht küssen. Diese Absicht erschien uns ehrenhaft, aber in Wirklichkeit ist sie gar nicht gesund. Und sie kann zu einer sehr negativen Sicht von Sexualität führen. Ein Ehepaar erzählte mir einmal, dass ihnen als Jugendliche auf Freizeiten weisgemacht wurde, dass jede Art von körperlicher Nähe Sünde ist. Jedes Jahr sagten ihnen die Mitarbeiter aufs Neue, dass sie sich nicht mit Angehörigen des anderen Geschlechts verabreden und den anderen auch nicht anrühren dürften. Damit wurde den Teenagern eine eindeutige Botschaft vermittelt: Körperliche Nähe ist schlecht. Als die beiden schließlich heirateten, fiel es ihnen schwer, körperlich intim zu werden, weil man ihnen jahrelang eingeimpft hatte, Sex ist schlecht und Sünde. Ich hoffe nun sehr, dass genau das nicht die Botschaft ist, die du heute Morgen gehört hast, denn Gott hat sich wirklich ganz viel Gutes für uns ausgedacht, als er die Sexualität erschuf. Nur müssen wir es wieder lernen, sie in seinen Grenzen zu genießen, sonst nimmt unsere Seele Schaden. Und wenn du dich auf diesen Prozess, auf diesen Lernprozess wirklich einlassen willst, dann will ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Viertens, der Begierde ins Auge blicken. Wenn du mit diesem zweiten Blick zu kämpfen hast oder schon tief in der Pornografiesucht versunken bist, dann lass dir nicht einreden, dass das alles hoffnungslos wäre mit dir. Jesus hat schon unzähligen Menschen geholfen. Fang doch einfach mal damit an zu beten, dass Jesus dir einen ganz starken Wunsch nach Veränderung schenkt. Und bitte Jesus, dass er dir zeigt, was die Begierde schon alles in deinem Leben kaputt gemacht hat. Wenn du dann so der Begierde endlich mal ins Auge siehst, dann bitte Jesus, dich zu reinigen und zu heilen. Denn dieses Gebet ist der erste Schritt, der dich wirklich aus dem Sumpf herauszieht. Und danach versuch mal 2 Tage lang auf alle Medien zu verzichten. Ich weiß, das ist eine herausfordernde Aufgabe, aber keine Panik, bislang ist noch niemand daran gestorben. Dieses 48-stündige Medienfasten betrifft Internet und Computer, Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Computer und Videospiele, iPod, MP3-Player und Smartphones und wenn dir jetzt noch was eingefallen ist, auch das. Vielleicht fragst du dich dabei, was du dann den ganzen Tag machen sollst. Naja, du könntest zum Beispiel spazieren gehen oder einen Kaffee mit deinen Freunden trinken oder Sport treiben. Aber noch viel wichtiger ist, dass du begreifst, dass du dem Heiligen Geist 48 Stunden Zeit gibst, dein Denken von dem ganzen Müll der letzten Monate und Jahre zu befreien. Da haben sich so viele falsche Bilder bei dir eingenistet und sie werden bisher jeden Tag durch neue Bilder wachgehalten. Gib daher dem Heiligen Geist doch mal die Chance, dein Denken wirklich zu verändern. Manche Leute glauben, es sei unmöglich, sexuelle Begierden zu überwinden. Sie denken, Begierden wären eine unbezwingbare Macht wie die Schwerkraft. Doch das sind sie nicht. Wir entscheiden uns aus freien Stücken der Begierde nachzugeben, genauso wie wir uns aus freien Stücken dafür entscheiden, 4 Stunden zu chatten oder fernzusehen. Darum probier das mal aus. Sag Nein und entlarv die Begierde als das, was sie ist. Ein falsches und kurzlebiges Gefühl, das letzten Endes dein Leben zerstören wird. Du bist durch Jesus frei, ihr nicht mehr auf den Leim zu gehen. Denn du hast hoffentlich heute Morgen etwas viel Besseres gefunden. Du bist jetzt ein wichtiger Mensch in Gottes Reich und er braucht dich, um noch viele aus dem Sumpf zu retten. Amen.